Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Kulturhoheit nicht weniger als das Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Länder. Umso mehr verwundert es, wie wenig viele Länder mit dem Pfund Kulturpolitik wuchern. Gerade Nordrhein-Westfalen blieb lange weit unter seinen Möglichkeiten, aber das soll nun endgültig der Vergangenheit angehören. Zum 1. Januar des kommenden Jahres tritt in Nordrhein-Westfalen das bundesweit erste Kulturgesetzbuch in Kraft. Die Zielsetzung: weg von der Beliebigkeit und Förderung nach Haushaltslage hin zu mehr Planungssicherheit für Kultureinrichtungen. So weit, so gut könnte man meinen, doch es gibt auch Kritik an diesem Gesetzesvorhaben. Der Städtetag, der Gemeindebund und die beiden Landschaftsverbände Westfalen und Rheinland haben in den vergangenen Monaten Bedenken geäußert, und darüber kann ich jetzt sprechen, mit Dr. Barbara Rischhoff-Patzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Frau Rischhoff-Patzinger, Honoraruntergrenzen, die Verankerung von Musikhochschulen als Orte kultureller Bildung oder auch die Verpflichtung zur Förderung von Provenienzforschung, das sind doch alles wichtige Aspekte, die da in dem neuen Gesetz verankert sind, finden Sie nicht?
Doch, das finde ich auch, dass das gut ist, und die Kritik der Landschaftsverbände richtet sich ja nicht oder sagt, das Gesetz ist per se komplett schlecht oder das, was damit gerne bewirkt oder was damit bewirkt werden soll. Wir haben aber in vielen Bereichen ja Kritik und sehen da Verbesserungsbedarf.
Sie haben es angesprochen, Kritik und Verbesserungsbedarf wurden von Ihrer Seite angemerkt. Worauf bezieht sich diese Kritik?
Also ein ganz wichtiger Punkt finden wir erstmal, dass das Gesetz die Strukturen im Land nicht abbildet. Also gerade Nordrhein-Westfalen unterscheidet sich ja auch von den anderen Bundesländern darin, dass die kommunale Familie mit rund 80% den Löwenanteil an den Kulturausgaben stellt. Und auch gerade die beiden Landschaftsverbände investieren über 200 Millionen Euro jedes Jahr in die Kultur. Und ich finde es wichtig, dass diese Strukturen auch abgebildet werden im Vergleich auch zu anderen Bundesländern, wo das Land wesentlich mehr für die Kultur oder im Bereich Kultur dann finanziert.
Was hätte denn aus Ihrer Sicht anders? Was hätte man besser machen können und müssen?
Ja, also wie gesagt, man hätte erstmal sagen müssen, wie die Grundstruktur der Kulturförderung oder der Kulturfinanzierung funktioniert. Das ist ein Punkt. Aber ein weiterer wesentlicher Punkt ist einfach das Thema Kultur im ländlichen Bereich. Das finden wir als ganz, ganz großes Problem, weil das Leben auf dem Land oder in ländlichen Bereichen, da braucht es auch Leuchttürme im Bereich der Kultur. Und wir haben den Eindruck, dass die Kultur im ländlichen Bereich mehr oder weniger auf dritte Orte reduziert wird und dass das Thema Ehrenamt sehr stark gemacht wird. Das ist ja sehr gut und das passiert auch. Aber es geht nicht nur, dass gerade in den urbanen Bereichen dann auch sogenannte Hochkultur stattfindet, sondern wir brauchen eben auch die entsprechende Vielfalt und auch eine Form von Leuchttürmen in den ländlichen Bereichen. Und dazu, weil die meisten Menschen in NRW leben in ländlichen Bereichen, und dazu fehlen uns wirklich klare Aussagen in dem Ganzen. Es gibt gute Beispiele, wo sowas schon funktioniert. Aber da hätte ich mir mehr gewünscht, dass da ein stärkerer Fokus im Gesetz zu sehen wäre, dass man mehr für diese Bereiche dann halt auch tut.
Sehen Sie denn die Rolle der Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen ausreichend berücksichtigt in diesem Gesetz?
Nein, das können wir. Aber das ist immer so, wenn man sich sagt, man findet das Gesetz nicht gut, dann das ist nicht nur in erster Linie, dass wir sagen, die Landschaftsverbände sind nicht entsprechend berücksichtigt worden. Das ist so und das sehen wir auch so. Aber wir sehen die gesamte kommunale Familie eben nicht entsprechend dargestellt. Weil 20% zu 80%, das ist einfach, das hätte deutlicher in diesem Gesetz dargestellt werden müssen. Und außerdem ist es so, dass an vielen Stellen dieses Gesetz auch sehr, sehr unkonkret ist. Und uns stellt sich die Frage, was regelt eigentlich dieses Gesetz? Was regelt es wirklich? So, und das ist eigentlich relativ wenig. Und deshalb frage ich mich auch, wo ist der Mehrwert in dem zu dem vorangegangenen Kulturfördergesetz? Was bringt dieses Gesetz wirklich mehr zu seinem sozusagen dem Vorgängergesetz? Und da sehen wir große Schwachstellen noch und viel Verbesserungsbedarf. Und die Landesregierung hat ja selber das Gesetz als lernenden Organismus bezeichnet. Und deshalb hoffen wir auch, dass das ganze Gesetz noch weiterentwickelt wird und dann auch noch mal stärker die fachliche Expertise der Kulturakteure und der Verbände insgesamt eingebunden wird. Also wenn Sie konkrete Beispiele brauchen, Kulturentwicklungsplanung, das ist ein ganz starkes Thema auch des Landschaftsverbandes gewesen. Viel wird da nicht dargestellt. Oder die Bedeutung der Industriekultur. Die Landschaftsverbände alleine verfügen gemeinsam über 16 Museen der Industriekultur und sind da sehr präsent und sehr stark. Und ich finde, das hätte entsprechend dargestellt werden müssen. Aber wir wollen jetzt nicht meckern über die eigenen Dinge, sondern uns ist es wichtig zu sagen, insgesamt der ländliche Raum kommt zu kurz bei diesem Gesetz. Das sehe ich eindeutig. Ich habe ja täglich damit zu tun und sehe, wie schwierig das ist, Fördergelder für diesen Bereich zu bekommen. Da hapert es an so vielen Stellen. Und dieses Unkonkrete finden wir auch halt nicht entsprechend sinnvoll. Und insofern hoffen wir, dass es dann auch noch Verbesserungen in den kommenden Jahren geben wird.
Einen Aspekt haben Sie nun angesprochen, die Förderung und Erhaltung von Industriekultur und Industriedenkmälern, die ja durchaus in diesem Gesetz angesprochen wird. Nun gibt es Stimmen aus kirchlichen Kreisen, die befürchten, dies könnte zu Lasten von kirchlichen Denkmälern gehen und eine Art Säkularisierung der Kulturpolitik befürchten. Können Sie diese Sorge nachvollziehen?
Eigentlich nicht. Also nein, das denke ich nicht, dass das passieren wird. Diese Sorge sehe ich jetzt erstmal nicht. Also es ist so, ich glaube eben, das ist ja auch was Positives. Das Land NRW hat die Förderung für Denkmäler ganz stark angehoben. Das haben wir uns ja auch immer gewünscht. Und da stehen natürlich auch insbesondere kirchliche Denkmäler ganz klar im Fokus, weil sie eine ganz wichtige Gruppe darstellen. Und die Industriekultur wird sehr stark auch von den Landschaftsverbänden mit unterstützt. Ja, und das sehen wir, ich finde, das ist auch alles auf einem guten Weg, weil man muss ja auch sehen, deswegen finde ich den Grundsatz, und so war es im ersten Entwurf, war es ja auch, da waren die Landschaftsverbände in Verbindung mit der Industriekultur auch genannt. Die Industriekultur ist ja auch sowas wie die DNA von NRW, also das hat NRW so stark geprägt, aber nicht nur jetzt dann im Ruhrgebiet, sondern auch Südwestfalen etc. Da ist es mit der ganzen Verhüttung hat es angefangen. Oder auch das Thema Textilindustrie. Das sind alles prägende Dinge gewesen für NRW. Dass man jetzt sagt, das ist auch im kulturellen Bereich, hat das eine besondere Bedeutung. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich teile eigentlich nicht die Sorge, dass dann die kirchlichen Denkmäler oder die kirchlichen Einrichtungen nicht mehr so berücksichtigt werden. Ganz im Gegenteil, sie sind ja sehr prominent auch im Gesetz erwähnt.
Zu guter Letzt, Frau Rischhoff-Patzinger, einmal ganz allgemein gefragt, bedarf es denn eigentlich überhaupt eines solchen Kulturgesetzbuches?
Ja, also wie soll ich sagen, grundsätzlich finde ich das erstmal auch gut, dass es so ein Gesetz gibt. Weil das Ziel ist ja eigentlich auch gewesen, zu schauen, dass man sozusagen ein Regelwerk hat und damit den Stellenwert der Kultur in der Landespolitik zu stärken. Also das hat man ja gewollt damit, also Kultur stärken und auch für die Städte und Gemeinden eine Möglichkeit zu geben, nicht immer zu sagen, das sind jetzt freiwillige Ausgaben und insofern könnt ihr jetzt keine Kultur mehr machen in Haushaltssicherungszeiten. Das wird dann automatisch abgeschnitten, weil es freiwillige Leistungen sind. Es sollte ja versucht werden, das hat aber auch schon das Kulturfördergesetz versucht, zu sagen, wie kriegen wir eine Verbindlichkeit hin, dass Kultur nicht immer rausgestrichen wird aus den Haushalten, weil es freiwillige Leistungen sind. Wie können wir denn die Bedeutung und den Stellenwert von Kultur stärken? Und ich finde, das hat sich in der Pandemie auch nochmal gezeigt, dass gerade die kulturellen Einrichtungen einfach die Begegnungsorte sind. Das ist so wichtig für Kommunikation für die Menschen. Das ist das erstmal der Grundgedanke gewesen. Den finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich richtig gut. Nur die Ausgestaltung finde ich einfach nicht gut, weil ich finde jetzt nicht irgendwie etwas im Gesetz wieder, was diesen Anspruch, den man hatte, dass Kultur sozusagen nicht mehr aus den Haushalten rausgestrichen werden kann, das steht ja nirgendwo im Gesetz drin. Deshalb ist es sehr an der Oberfläche geblieben und es hat eigentlich nichts Verbindliches. Also man kann jetzt nicht sagen, hier, da ist das Kulturfördergesetz, ich möchte jetzt unbedingt, was weiß ich, Ausstellung XY machen und dafür brauche ich einen Eigenanteil von 10% und das will ich jetzt umsetzen. Man kann sich dann nicht auf das Gesetz beziehen und sagen, da haben wir jetzt einen Anspruch drauf, diesen Eigenanteil in den Haushalt zu stellen, damit wir dieses Vorhaben umsetzen können. Das ist in der Form nicht gelungen.
So, also. Also, grundsätzlich eine gute Idee, aber es gibt auch noch Verbesserungsbedarf. Das sagt Dr. Barbara Rischhoff-Parzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, über das bundesweit erste Kulturgesetzbuch, was am 01.01.2022 in Nordrhein-Westfalen in Kraft tritt. Frau Rischhoff-Parzinger, besten Dank.
Sehr gerne.